Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regionalschau Bern, Fribourg-Wallis. Die Berner Regierung muss Ja sagen, auch wenn sie eigentlich Nein meint. Die Stellungnahme zum auffälligen Ersatz für das AKW Mühleberg ist parat. Die Grimselpassstrasse ist wieder zu. Nach dem starken Regen hat es wieder Murgänge gegeben. Und bahnfrei über den Furka. Heute ist die erste Dampfbahn über die alte Bergstrecke nach Realp gefahren. Und von dort berichten wir live ab der 20 vor 6. Zum Teil sonnig ist das Wetter morgen bei 22 Grad. Am Mikrofon Jörg André. Zuerst Nachrichten, Sabine Gorsche.
Die Berner Regierung sagt in ihrer Stellungnahme Bund, man sei für ein neues AKW zu Mühleberg, so wie es der Grossrat befohlen hat. Nur will die Regierung die Antwort nicht müssen abschicken, weil sie nicht dieser Meinung ist. Die Regierung verlangt darum vom Parlament, es soll die Antwort verwerfen und im Februar 2011 dazu das Volk befragen. Heute am frühen Nachmittag hat es im Spreitgraben zwischen Innertkirchen und Gutan im Berner Oberland wieder Erdrutsch gegeben. Weil es so fest geregnet hat, sind 14:45 insgesamt 6 Murgänge ab und die Erosion im Bachbett hat sich verstärkt. Die Strassengalerie ist intakt und dank dem Überwachungssystem ist die Strecke rechtzeitig für den Verkehr gesperrt worden. Die Grimselpassstrasse bleibt bis auf weiteres zu. Der Kanton Bern will den Datenaustausch unter den Sozialbehörden neu regeln, vor allem auch für Missbrauch zu bekämpfen. Der Datenaustausch wird einfacher gemacht und es ist klar festgelegt, welche Daten an welche Behörden dürfen weitergegeben werden. Im November kommt die Vorlage der Bernischen Grossrat. Betreiber vom Kulturlokal Heubühne in Ortsschwaben sind vor dem Bundesgericht abblitzt. Das Gericht hat ihre Beschwerden abgewiesen und stützt den Schliessungsentscheid vom Bernischen Verwaltungsgericht. Im Kulturlokal, einer ehemaligen Heubühne in der Landwirtschaftszone, finden viele Anlässe statt und Nachbarn sind darum dagegen vor Gericht gegangen. Wie es nach dem Entscheid vom Bundesgericht mit der Heubühne weitergeht, ist nicht klar. Für das sie dauerhaft weitergeführt werden könnte, braucht diese Sonderzone in der Gemeinde Kirchlindach. Die junge CVP Fribourg hat heute über 7'500 Unterschriften zur Unterstützung der Volksinitiative «Freinetz» bei der Staatskanzlei eingereicht. Die junge CVP Fribourg verlangt in dieser Initiative kostenlosen, drahtlosen Internetzugang an öffentlichen Orten im ganzen Kanton. Gültig ist die Initiative erst nach der Kontrolle durch Gemeinden. Innerhalb von 90 Tagen mussten mindestens 6'000 Unterschriften zusammenkommen. Und das Wochenende hat es in der Berner Altstadt ganz viele professionelle Strassenmusikerinnen und Musiker. Für das Baskers-Festival kommen über 30 internationale Künstlertruppen auf Bern und dürften wiederum 10'000 von Besuchern anziehen. Letztes Jahr waren es an den 3 Tagen 80'000 Leute. Der Anlass muss schauen, dass er nicht fast in seinem eigenen Erfolg untergeht. Festivalleiterin Christine Weiss.
Wir hatten so viele Leute, dass sich die Leute eben klagt, sie sehe ich nicht mehr. Wir geben immer den Tipp raus, dass sie natürlich so ein Programmheftchen kaufen und jeweils so 5 bis 10 Minuten früher am Spielort sein. Und dann sollte man eigentlich alles sehen. Wir haben dieses Jahr noch Bühne mehr, wir erhöhen sie noch. Ja.
Sagt Christine Weiss vom Baskers Bern. Die Darbietung in den Gassen und Lauben fängt bereits hinten an.
Die Berner Regierung hat Stellungnahme für den Bund parat, wie der Kanton Bern zu einem allfälligen neuen Kernkraftwerk zu Mühleberg würde stehen. Die Stellungnahme ist positiv und damit genau das Gegenteil von dem, was die Regierung sonst gern vertritt. Und jetzt geht ein grosses Seilziehen los. Christian Strübin.
Der Grossrat hat der Regierung in der Junisession heuer per Motion diktiert, was sie im Namen vom Kanton Bern zu einem neuen AKW zu Mühleberg für eine Meinung zu haben hat. Nämlich eine positive und zustimmende wegen der Versorgungssicherheit und aus wirtschaftlichen Gründen. Und so stehen sie jetzt halt auch in dieser Stellungnahme drin, sagt heute die Regierung, wenn noch widerstrebend. Weil die Mehrheit vom Regierungsrat ist bekanntlich genau der gegenteiligen Überzeugung, wo mittelfristig mehr erneuerbare Energie und kein Atomstrom mehr und beruft sich auf das Ziel in der Energiestrategie 2006. Sie beantragt dem Grossen Rat, er soll doch die positive Antwort zuhanden vom Bund ablehnen, was dann wieder das Gegenteil von dem wäre, was der Rat im Juni beschlossen hat. Und die Regierung verlangt dazu vom Grossen Rat, er soll den Entscheid dem obligatorischen Referendum unterstellen. Das Volk soll sich am 13. Februar 2011 zu dieser energiepolitischen Grundsatzfrage äussern können. Nur der Grossrat alleine kann so einen Urnengang überhaupt möglich machen. Der Gérard Gossignac vom Gesetzgebungsdienst von der Staatskanzlei.
Also so eine Stellungnahme ist prinzipiell nicht referendumsfähig. Die muss man zuerst referendumsfähig machen. Das ist das erste, das ist ein fakultatives Referendum. Für das braucht es 70 Mitglieder vom Grossen Rat, die das verlangen. Und wenn das dann beschlossen ist, dann kann man das nachher nachträglich noch im obligatorischen Referendum unterstellen. Und da braucht es 100 Mitglieder vom Grossen Rat, die das beschließen.
Das sind die rechtlichen Leitplanken für einen Vorgang, der durchaus ein außergewöhnliches politisches Signal setzt für den Machtkampf zwischen Regierung und Parlament. So die Beurteilung vom Politologen Georg Lutz.
Es ist sicher ein außergewöhnlicher Vorgang. Die Regierung geht wahrscheinlich davon aus, dass es eine gewisse Differenz gibt zwischen der Parlamentsmehrheit und was das Volk würde entscheiden. Und setzt so das Parlament unter Druck, weil das Parlament, ja, wenn es so eine wichtige Frage ist, sich schwer wird tun, der Regierung den Willen zu verweigern, hier eine Volksabstimmung durchzuführen. Von dem her ist es eigentlich ein relativ starkes Zeichen, wo ich aber gleich davon ausgehe, dass es auch bei der bürgerlichen Mehrheit im Parlament doch für ziemliche Verärgerung wird sorgen.
Für einen Politologen ist die Absicht klar. Die Regierung will das Votum vom Volk, weil sie sich vom Volk ein Näher hofft. Sie könnte so den Auftrag vom Parlament aushebeln und müsste die positive Stellungnahme nicht abschicken. Der Georg Lutz.
Es ist wahrscheinlich jetzt eine von diesen Situationen, wo man doch einen handfesten Konflikt hat zwischen dem bürgerlich dominierten Parlament und der rot-grün dominierten Regierung im Kanton Bern, wo Positionen halt so fundamental unterschiedlich sind und die Vorstellungen so unterschiedlich sind, dass die Regierung halt alles versucht, sich um den Entscheid zu drücken.
Ob der Grossrat das diskutiert, kommt dann noch aus. Die Regierung weiss aber schon, was sie im Bund würde schreiben, wenn das Volk eine positive Stellungnahme würde verwerfen. Sie würde dem Bund schreiben, der Kanton Bern habe sich gegen den Bau von einem neuen AKW zu Mühleberg entschieden.
Der Christian Strübin. Nach fast 30 Jahren Bauzeit war es heute Vormittag so weit gewesen. Der erste Dampfzug ist wieder über die ganze Furka-Bergstrecke getuckert. Von der Alp bis auf Oberwald und wieder zurück. Mit dabei natürlich ganz viele Schaulustige und vor allem ohne Haufen Fronarbeiter, die mitgeschafft haben. Und weil die Strecke die Kantone Uri und Wallis verbindet, schalten wir für die nächste Viertelstunde auch die beiden Regionaljournale Zentralschweiz und Bern-Fribourg-Wallis zusammen. Die Realp, dort, wo vor wenigen Minuten der Zug mit den glatten Gästen eingefahren ist, sind jetzt für uns der Reinhard Eier und der Dario Pelosi.
Wir sind hier direkt vor dem Bahnhof Realp, vor der Dampfbahn Furka-Bergstrecke. Es regnet hier ziemlich intensiv, das hat die Hunderten von Bahnbegeisterten heute den ganzen Tag aber nicht davon abgehalten, die historischen Zugskompositionen zu föteln und zu filmen, darüber zu fachsimpeln und Erinnerungen auszutauschen. Um unsere Reportage wahrgenommen hat es Dutzende von Gästen aus dem Zug, der vor ein paar Minuten hier angekommen ist und hier mit Musik empfangen worden ist. Wir werden in den nächsten 15 Minuten hier nachfragen, warum es die Dampfbahn über die Furka überhaupt braucht, wie es war auf der ersten offiziellen Dampffahrt von Realp bis über auf Oberwald und was es braucht, um nach diesen Tausenden von Stunden von Fronarbeit die historische Bahnstrecke auch künftig zu betreiben. Und bei meinem Kollegen Renat Eier steht jetzt der Alfred Gisin. Er ist einer der Pioniere, was einer der ersten für die Erhaltung dieser Strecke sich eingesetzt hat.
Alfred Gisin, das ist das, was mir schon damals eigentlich war, die Strecke aufgegeben wurde, als man den Basistunnel in Betrieb genommen hat, interessiert und heute noch. Damals haben alle davon geredet, das ist unmöglich, die Bergstrecke wieder in Betrieb zu nehmen. Die ist zu alt, die ist zu kaputt. Ihr hättet daran geglaubt, warum?
Ich bin natürlich ermuntert worden durch die erfolgreiche Rettung der Dampfschiffe auf dem Vierwaldstättersee. Und andererseits habe ich einfach im letzten Betriebsjahr die Menschentrauben gesehen, die da noch versucht haben, auf die letzten Züge zu kommen. Und habe dann gefunden, ein technisches Kulturgut ist einfach etwas von dem, was man sollte nachwählen können erhalten. Das war für mich persönlich der Grund, zu probieren, mich für so etwas einzusetzen.
Und ich habe mich gefragt, warum gerade ihr, ihr seid ja nicht einer von Wallis oder einer von Uri, der daran aufgewachsen ist oder mit dem Zug gelebt hat. Ihr seid einer von Baselbier und ihr seid nicht ein Bändler, ihr seid ein Nationalökonom. Wie kommt ein Nationalökonom dazu, so einen Bändlertraum zu erfüllen?
Ich bin tatsächlich kein Bändler. Es war einfach der Moment von dieser Faszination, die ich gesehen habe bei anderen Leuten, die mich dazu bewegt hat, an verschiedenen Stellen zu schreiben und zu schauen, ob es irgendeine Trägerschaft gibt, um dort mitzumachen. Das hat es nicht gegeben, bis dann zwei Nationalräte mit einem Presseprotest den Abbruch verhindert haben, die uns dann Zeit verschafft haben, sich zu finden und etwas zu probieren.
Aber um was ist denn persönlich gegangen bei dem Ganzen?
Ich bin grundsätzlich auf der Meinung, Heimat ist dort, wo ein Teil von dem, was unsere Vorfahren geschaffen haben, erhalten wird. Sei das ein altes Handwerk oder hier eine alte Bahn oder sei es eine alte Burgruine oder eine Landschaft.
Ihr habt es fertig gebracht, wirklich Tausende von Leuten für das Projekt zu engagieren. Wie habt ihr das gemacht? Wie hat man das damals gemacht? Dass also so viele Frohnarbeiter hierher gekommen sind.
Das haben wir auch nicht gewusst, ob das gelingt, sondern wir haben am Anfang einfach natürlich für unsere Idee Werbung gemacht. Das hat angefangen zuerst, nachdem wir entschieden haben, einen Verein zu gründen, haben wir an den Modellbautag in Luzern im Verkehrshaus geschaut, haben ob es überhaupt Leute gibt, die so einem Verein beitragen würden. Das waren mehrere hundert gewesen. Hat uns dann bewegt, den Verein zu gründen. Gleich hat es dann Leute gegeben, die gesagt haben, wir würden regional zusammentreffen. Das hat dann dazu geführt, dass wir regionale Sektionen gegründet haben, um einfach den Werbespötz zu schaffen, auch dann gleich in Deutschland. Und da hat es genug Bahnbegeisterte, gerade in Deutschland auch gehabt, die Fan von Schweizer Bahn, Schweizer Gebirgswelt sind. Die haben sich sofort eigentlich bereit erklärt, in irgendeiner Funktion mitzuhelfen. Hat mich selber überrascht, weil die heutige Zeit doch als sehr materialistisch gilt.
Damals sind die Kantine, aber auch der Bund hat sich auch geweigert, nur noch einen Franken in das Projekt reinzustecken. Wie habt ihr das Geld zusammengebracht, für das zu machen?
Das ist eigentlich sind alles kleine Leute gewesen. Die ersten Vereinsmitglieder waren primär Eisenbahner gewesen. Bei der Aktiengesellschaft Nord waren es kleine Aktionäre, die 1000 Franken, 100 Franken das Geld zusammengetragen haben. Und wir haben ja jeden Schritt, den wir gemacht haben, der Öffentlichkeit wieder verkauft, um neue zu finden. Leute, die sich da bereit sind, zu engagieren. Also eine Salamitaktik, das ist das Einzige, was nach meiner Meinung überhaupt zum Erfolg führen
können. Also ihr müsst immer zuerst Geld sammeln, bevor ihr es einsetzen könnt. Der
nächste Schritt, jeweils. Was einfach heisst, jetzt haben wir einen Schritt gemacht, hat man den müssen, der Öffentlichkeit verkaufen. Hat noch ein bisschen Visionen müssen reinbringen, weil mit Visionen lassen sich Leute viel besser begeistern als einfach durch pure Facts.
Der Dario Pelosi, mein Kollege, ist heute Morgen mit aber so Fanatiker wie ihr seid, aber der Bahnfanatiker.
Das also wäre das Wort Fanatiker, höre ich nicht gern.
Oder Leute, die wirklich Freude haben an so einer Bahn, sind der Dario Pelosi ist heute mit denen die Strecke gefahren und hat mit ihnen auch geredet. Hier ist eine Reportage.
Nervosität und Begeisterung ist heute Vormittag förmlich in der Luft gelegen, wo die Dampflok endlich abgefahren ist Richtung Furka-Passhöhe. In den historischen Waggons gut 170 glattene Gäste, eine Auswahl von den Tausenden von Helferinnen und Helfern, die in den letzten fast 30 Jahren unzählige Stunden Frauenarbeit geleistet haben. Beim ersten Wagen, gerade hinter der Lok, hat ein älterer Herr fast ein bisschen feuchte Augen bekommen, wo sich die historische Zugskomposition langsam den Berg darauf gekämpft hat.
Ja, das ist eigentlich der Traum von Jahren. Das haben wir vor Jahren geträumt und jetzt ist es Wirklichkeit.
Seit wie lange sind Sie denn hier dabei?
Seit dem 86.
Also fast von Anfang?
Ja, sehr vom Anfang, aber jetzt die letzten Jahre nicht mehr aktiv. Aus gesundheitlichen Gründen. Aber ich war einer der Baugruppe Goldau, der am Anfang das probiert hat, in den Stand zu bringen. Da haben wir uns gesagt, wir seien Spinkheime. Da hat jemand dran geglaubt. Und das ist das, was uns heute befriedigt. Das ist ein Wahnsinnsgefühl, oder?
Ein weiterer Mann schafft sich langsam durch die Leute richtig Locke führen und lächelt von sich hin. Er sei dabei gewesen, wo man die alten Dampflocken, die man von der Furka weg auf Vietnam verkauft hat, wieder in die Schweizer Alpen zurückgeholt hat.
Ja, das ist natürlich etwas Schönes, wenn man sieht, dass man da vor 20 Jahren in Vietnam war, die Locke gesehen hat im Dschungel innen, oder? Und jetzt, wenn sie da über die Furka fährt, ist natürlich etwas ganz Schönes für uns auch, ja.
Eine Gruppe jüngere Helfer fachsimpeln gerade über etwas Bahntechnisches. Es sei eine grossartige Sache, hier bei dieser Dampfbahn mitzumachen. Da sind sie sich einig.
Ja, ich bin in der Dampflokenvision dabei. Schon mehrere Jahre. Und vor 20 Jahren bin ich da am Verein beigetreten.
Ja, eigentlich auch die Atmosphäre hauptsächlich hier oben. Die alte Technik. Wir haben wirklich ein sensationelles Klima untereinander. Es weckt einfach. Kommt jeder gerne hier hoch. Wir wollen gemeinsam etwas bewirken. Das ist eigentlich auch das, was uns alle zusammen hat hier.
Ja, für mich ist es primär Erhalt von technischem Kulturgut. Hier in den Bergen, also natürlich mit der alten Dampftechnik, die eigentlich eben niemand mehr sonst macht. Das ist eigentlich primär der Antrieb für mich hier.
Eine Kombination von Natur, von den Bergen, Technik und einem Haufen guter Kollegen. Und das ist schon etwas Spezielles.
Und immer wieder schauen sie zum Fenster aus. Gerade haben wir den Tunnel 3 passiert.
Ja, es ist fantastisch. Das kann man nicht toppen. Das ist genial.
Fast 3 Jahre haben wir intensiv mit der Strecke. Oberwald Gletscher war dran, Wochen und Monate hier oben, alle Ferien. Und jetzt haben wir gesagt, an diesem Pionierzug machen wir einiges nichts. Aber auch das fällt schwer. Wir sehen gerne etwas, was man wieder machen könnte. Ja, dann vielleicht die nächste Woche oder so. Aber heute machen wir nichts. Heute fahren wir und genießen es.
Ein bisschen weiter hinten im Abteil sitzen zwei deutsche Ehepaar. Sie sagen aus Düsseldorf.
Wir sind Fronarbeiter der ersten Stunde sozusagen.
Wir haben 1988, 1990 und 1992 hier gearbeitet.
Und 1994.
Und wir, ja. Deshalb gehören wir zu den Fronarbeitern der ersten Stunde. Wir haben hier Mörtel gemischt und haben dazu beigetragen,
dass der
Sentumstunnel 3 von außen verblendet wurde.
Dann der Tunneleingang und auch die Stützmauer vom Sentumstunnel.
Die Natursteinverblendung.
Ja, dann habt ihr den Lokschuppen mitgebaut. Und dann haben wir nachher gekocht, damit die Fronarbeiter was zu essen bekamen.
Und von dieser Begeisterung haben sich auch ihre Frauen anstecken. Auf dem Führerstand dieser historischen Zugskomposition stehen die Lokführer Jakob Knöpfel und Martin Horat. Beide sind konzentriert am Rausschauen, drehen an verschiedensten Rädern, schaufeln die Kohle. Vor allem der dichte Nebel und der Regen möchten nicht arbeiten, sagt Martin Horat.
Dort haben wir einfach sehr schwierige Verhältnisse, oder? Mit dem Regen zwischendurch wieder Seichen und weniger. Sehr schwierige Adhäsionsverhältnisse. Da muss man natürlich viel Hebel mit der Vakuumbremse noch drin machen. Und das ist ein bisschen streng.
Und nicht zuletzt war heute Morgen noch die Strecke von Rutschigen verschüttet gewesen. Punktmittag um 12 Uhr sind Martin Horat und Jakob Knöpfel dann ins Oberwald eingefahren, begrüßt von Hunderten von Bahnfans.
Ja, das ist eine gute Sache. Das Wetter hat jetzt auch wieder etwas besser. Der Dampf funktioniert, unten sind wir. Macht Spass. Ich freue mich eigentlich für alle, die hier jede Stunde arbeiten an dieser Bahn.
Und für die Freiwilligen gäbe es weiterhin viel Arbeit, hat Jakob Knöpfel ergänzt.
Ein grosses Etappenziel, das wir erreicht haben, dass wir die ganze Strecke befahren können. Aber wir haben immer noch sehr, sehr viel Arbeit für die nächste Zeit. Also, und wir machen die Arbeit gern.
Viel Begeisterung heute Morgen also auf der Strecke. Alfred Giesiner, der jetzt gerade interessiert, zyklos, was die Veteranen, nicht die Fanatiker, die Veteranen, gesagt haben zu ihrem Erlebnis. Was ist gerade durch den Kopf gegangen, was der zyklos hat?
Dass ich natürlich die Gefühle teilen kann, obwohl ich nicht aktiv an der Strecke mit Schaufeln gearbeitet habe, sondern eher mit dem Kopf und dem Papier und dem Computer. Aber das ist klar, das ist heute natürlich der absolute Höhepunkt, der doch jetzt 25 Jahre gedauert hat, um das Ziel zu erreichen.
Jean-Daniel Müdri, jetzt steht das Werk wieder, jetzt fährt der Zug wieder, nicht gerade jeden Tag, aber zumindest an den Wochenenden, im Sommer fährt man da. Und das ist jetzt ein Teil von der touristischen Attraktion hier in der Gegend. Der ist Präsident von San Gontardo, das ist ja die Organisation, die hier Wallis, Uri, Tessin und Graubünden gerade hier an diesem Punkt vernetzt wird. Was für Bedeutung hat die Bergstrecke jetzt für einen als Touristiker?
Eine sehr grosse, aber jetzt erst möchte ich dem Herrn Giesin sagen, dass ich mich vor Respekt verneige, vor den Idealisten, von ihm und all seinen Freunden, die das realisiert haben und in grosser Dankbarkeit heute bin dabei gewesen und wirklich, ihr seid ein Musterbeispiel von Zusammenarbeit und das ist eigentlich die Zielsetzung, die wir mit dem Progetto San Gotardo haben, nämlich die Zusammenarbeit in der Region zu fördern. Und das Musterbeispiel ist die Vernetzung mit der Bahn, die wir eben auch probieren zu erreichen. Aber für die Touristiker geht es natürlich jetzt darum, dass man das Produkt, das touristische Produkt hier dort integrieren, ins Marketing von allen Tourismusorganisationen rund um den Gotthard. Also in Airolo wie in Dissentis muss man auf jedem Prospekt das Angebot von der Furka-Dampfbahn finden. Genau gleich wie man im ganzen Oberwallis bis auf Brieg muss Reklame machen für das.
Mich interessiert allerdings noch etwas anderes, wenn wir von Vernetzung reden. Ich habe nämlich gehört, dass die Dampfbahn jetzt fast steht und praktisch finanziert ist. Die kann finanziell nicht existieren. Da braucht es weiterhin Fronarbeit, da braucht es Gelder, da braucht es Spenden. Und ich habe auch gehört, dass die Touristiker eigentlich nie Geld da drin gesteckt hätten. Wäre das nicht jetzt der Punkt, wo ihr als Touristiker müssen sagen, voilà, jetzt müssen wir euch etwas beisteuern und zahlen, damit das funktionieren kann?
Das ist ja das grosse Problem vom Tourismus hier in der Region. Der Tourismus lebt eigentlich auch nur von Almosen. Der Touristiker kann nicht investieren. Er kann nur vermarkten, er kann nur das Geld weitergeben, wo ihm die Leistungsträger in der Region geben. Und die ganze Tourismusorganisation ist heute noch sehr amateurhaft. Und aus meiner Sicht muss man das professionalisieren. Der Tourismus ist ein Wirtschaftszweig, der sehr wichtig ist in der Region. Und man kann nicht so weiterfahren, wenn man hier das Urseretal nimmt. Dann gibt es heute noch hier einen Tourismusverein in Realp, einen in Hospital und einen in Andermatt. Jetzt sind Bemühungen im Gang, dass man die zusammenbringt und dass man das professionalisiert. Also selbstverständlich werden die Institutionen, wenn man sieht, dass das Produkt Furka Bergstrecke ein Produkt ist, das dem Tourismus viel bringt, dann werden die Institutionen euch mehr Gutwill haben dem Projekt gegenüber. Und wir Touristiker unterstützen das natürlich im Bereich Marketing, aber wir haben kein Geld zum Investieren.
Ich hoffe, dass es natürlich noch andere Projekte gibt, die eventuell in eine andere. Gibt es überhaupt ein anderes Projekt noch, die so von Fanatismus, nicht von Fanatismus, aber von Leuten mit Begeisterung gemacht werden?
Die ganze Region Gotthard lebt von Idealisten und von Organisationen, die mit dem Herz mit der Region verbunden sind und die hier in der Region Gotthard eigentlich das Rüttling sind von der Schweiz. Also hier ist die Schweiz entstanden und hier lebt man von den Idealisten, die sich für das einsetzen. Und es geht eigentlich im Projekt Gotthard darum, dass man diese Projekte aufwerten.
Okay. Merci Jean-Daniel Müdri, merci Alfred Giesin. Ich gebe es zurück zum Belosi.
Bis am Sonntag fährt die Dampfbahn auf der Furka Bergstrecke im Rahmen der Festlichkeiten noch etliche Mal zwischen Realp und Oberwald hin und her. Ab nächster Woche sind dann eine Fahrt am Vormittag ab Realp und eine am Nachmittag ab Oberwald geplant. Zusatzzüge gibt es zwischen Oberwald und Gletsch. Bei der gemeinsamen Sondersendung von der Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis und Zentralschweiz dort zu Realp mitgeschafft haben der Reinhard Eier und der Roland Schmid. Ich bin der Dario Pelosi. Das Wichtigste rund um die Furka Dampfbahn von Realp auf Oberwald nachlesen und nachhören, das können Sie bei uns auch im Internet unter regionaljournal.ch.
Mit der Dampflocke auf der Furka-Bergstrecke ist es 5 vor 6 geworden im Regionaljournal Bern-Fribourg-Wallis. Wichtiges vom Tag in Kurzform, Sabine Gorschi.
Heute hat es im Spreit Graben zwischen Innertkirchen und Gutannen wieder Erdrutsch gegeben. Weil es so fest geregnet hat, sind im Viertel vor 2 insgesamt 6 Murgänge ab und die Erosion im Bachbett hat sich verstärkt. Die Strassengalerie ist intakt und dank dem Überwachungssystem ist die Strecke rechtzeitig für den Verkehr gesperrt worden. Die Grimselpassstrasse bleibt bis auf weiteres zu. Die Berner Regierung sagt in ihrer Stellungnahme am Bund, man sei für ein neues AKW in Mühleberg, so wie es der Grossrat befohlen hat. Nur will die Regierung die Antwort nicht müssen abschicken, weil sie eine andere Meinung hat. Die Regierung verlangt darum vom Parlament, es soll die Antwort verwerfen und die Regierung will im Februar 2011 eine Volksabstimmung. Nach fast 30 Jahren Unterbruch kann man jetzt wieder mit dem Dampfzug über die Eisenbahnstrecke Realp-Oberwald fahren. Heute ist mit einem grossen Festakt das letzte Gleisstück zwischen Gletsch und Oberwald eröffnet worden. Hunderte von Freiwilligen haben jahrelang die kaputte Strecke wieder aufgebaut gehabt.
Den Schlusspunkt setzt der Jürg Zock von SF Meteo mit den Wetteraussichten.
Heute Abend gibt es noch stellenweise Regengüsse und auch einzelne Gewitter. In der Nacht ist es dann meistens trocken und die Wolken lockern ein bisschen auf. Dazu gehen die Temperaturen auf 12 Grad zurück. Morgen am Freitag gibt es dann nur noch einzelne lokale Regengüsse. Meistens ist es trocken, die Wolken lockern auf und es gibt ein paar längere sonnige Abschnitte. Am häufigsten zeigt sich die Sonne zwischen Berner Jura, Fribourg und Bern. Die Temperaturen steigen am Nachmittag auf 22 Grad, im Wallis geht es aufwärts bis 24 Grad. Das Wochenende ist eher wechselhaft. Am Samstag zeigt sich am Vormittag noch ab und zu die Sonne, dann kommen Regengüsse und Gewitter auf. Am Sonntag gibt es zuerst zum Teil noch kräftige Regen, am Nachmittag gibt es dann zwischendurch wieder ein paar sonnige Abschnitte. Und die Temperaturen liegen am Wochenende zwischen 20 und 22 Grad.
Soweit das Regionaljournal Bern, Fribourg-Wallis am Donnerstagabend. Redaktion Sabine Gorsche, Moderation Jörg André. Unsere Sendungen findet ihr auch im Internet unter regionaljournal.ch. Dort hat es auch ein Dossier zu der Furka-Bahn.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.